Better Together, ich habe es anfangs schon gesagt, wir können heute in unsere neue Reihe einsteigen und ich bitte Paulus nach vorne. Paulus Birker, er wird heute mit uns zusammen einsteigen in das Thema. Es wird darum gehen, was Gottes Idee ist von Gemeinschaft. Und ich habe Paulus letztes Jahr mal kennengelernt und viele von euch kennen ihn schon viel, viel länger, weil Paulus auch eine Vergangenheit mit unserer Gemeinde hat. Und er war ja mal in der Jugend tätig und ich bin froh, dass er heute mit uns hier da ist und was von Gott uns weitergeben möchte. Und bevor er damit anfängt, würde ich einfach gerne nochmal für ihn beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir Paulus hier haben. Hab Dank, dass wir uns auch mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen möchten. Und bitte zeig uns einfach durch Paulus, was so deine Idee ist von Zusammensein, von etwas gemeinsam erleben. Ich bin wirklich gespannt, was du durch Paulus einfach uns auch mitteilen möchtest. Und ich bitte dich, dass du ihn segnest, dass du deinen Heiligen Geist in ihn legst und deine Worte aus seinem Mund kommen. Amen. Amen.
Also vielen Dank erstmal hier, Waldi. Wir haben gemeinsam eine Schlacht geschlagen, das hättest du mal sagen sollen, eine Abwehrschlacht gegen junge Menschen. Im Alter braucht man da viel Weisheit irgendwie. Aber wir konnten sie nicht abseits stellen, von daher, ich weiß gar nicht, haben wir gewonnen beim Fußballspielen? Ich weiß auch nicht, ne? Okay. Also schön hier zu sein. Ich glaube, das letzte Mal vor Corona, definitiv. Ja. 4-5 Jahre ungefähr, wo ich hier war. Ist auch nicht so wichtig, ne? Aber schön, dass ich hier sein kann. Ich konnte leider nicht alle meine Familie mitbringen. Ja? Also das heißt, Paulus und Silas konnten nicht auf Dienstreise gehen, also Missionsreise, weil der Silas ist leider krank zu Hause. Ich soll euch ganz herzlich von meiner lieben Frau Grüße mitgeben. Gut. Ich finde, ihr habt ein sehr spannendes Thema. Und zwar, weil wir eine Massenkarambolage erlebt haben. Eine richtige Massenkarambolage und wir wurden betrogen. Und deswegen finde ich euer Thema sehr, sehr gut, sehr geeignet. Und was geht es? Die Massenkarambolage hat angefangen vor 2 Jahren. Wenn man an einem Autounfall beteiligt ist und merkt, plötzlich wird einem etwas geraubt, was man sonst nutzen konnte. Oft in diesen Autounfällen merkt man erstmal im Nachhinein, was es für einen Schaden im Leben gegeben hat. Am Anfang ist man einfach nur heilfroh, das Ganze überstanden zu haben. Doch wenn man aus dem Auto aussteigt, das brennende Auto erstmal hinter sich lässt, passiert es, dass man dann merkt, meine Güte, was war das für ein Ritt? Ihr Lieben, wir haben seit 2 Jahren einen Lockdown erlebt, eine Krise erlebt, die es vorher noch nie gegeben hat. Mein Sohn kennt keine Schule ohne Masken. Wir haben Liebende im Krankenhaus, in Altenheim verloren, ohne uns von ihnen verabschiedet zu haben. Wir waren abgeschnitten von einer ganzen Horde an Menschen, Freunden und Liebenden, mit denen wir eigentlich gerne zusammen Zeit verbracht hätten. Was für ein Ritt, was für eine Herausforderung. Was haben wir erlebt in den vergangenen Jahren? Deswegen finde ich das Thema, was ihr habt, total entscheidend, total wichtig. Weil ich möchte euch noch etwas sagen. Wenn jemand einen Autounfall erlebt hat und er bekommt einen Schaden, dann kann es sein, dass er in die Reha geht. Dann kann es sein, dass er erstmal alles wieder antrainieren muss. Irgendein Unfall, vielleicht sein Bein oder seine Arme, ist ja wurscht. Aber manchmal müssen Leute wirklich erstmal in die Reha. Ich glaube, das allererste Mal wieder Leute angefangen zu umarmen. Normalerweise begrüßen die Leute ja so. Das heißt, uns ist gar nicht bewusst, was wir alles noch trainieren müssen, weil wir in diesem Unfall verlernt haben, miteinander Zeit zu verbringen. Wir müssen anfangen, unsere Muskeln der Gemeinschaft wieder zu trainieren. Und viele Menschen haben Einsamkeit in der Situation erlebt. Deswegen finde ich euer Thema super. Und ich möchte euch noch etwas erzählen. Ihr wurdet betrogen, ich wurde betrogen. Und zwar ist es so, dass mal einige Leute gesagt haben, okay, wenn wir uns schon nicht begegnen können, dann treffen wir uns übers Internet oder übers Online. Ich weiß nicht, wie viele Online-Gespräche ihr geführt habt, alles. Mir waren sie irgendwann zu viel. Das Problem ist, dass wir in unserem Körper eine gewisse Neurotransmitter haben, die uns sagen, wann wir mit Menschen in Kontakt treten. Und wenn wir jetzt quasi mit Menschen in Kontakt treten, übers Online, über Web oder wie auch immer, sagt uns der Körper, sagt uns, ihr habt nicht wirklich Gemeinschaft, weil das Enzym für Beziehung, für Gemeinschaft ist getrimmt auf körperliche Beziehungen. Das heißt, alles, was wir an Beziehung geführt haben, haben wir uns selbst betrogen. Der Körper sagt, ihr habt keine Beziehung, ihr habt keine Beziehung zueinander. Deswegen finde ich das Thema sehr, sehr entscheidend. Von daher, super Thema, ich freue mich sehr und ich möchte euch herausfordern mit drei Gedanken und abschließen möchte ich mit vier Räumen. Ich hoffe, wir kommen dadurch. Also, der erste Gedanke, Better Together. Wir haben den Gedanken, woher kommt eigentlich der Gedanke von Beziehungen, von Gemeinschaft? Lasst uns bitte mal den ersten Vers lesen aus der Bibel. Ich komme mir vor wie so ein Marktbrüller. Lasst uns mal den Vers lesen. Also, wir müssen, wenn wir uns darüber Gedanken machen wollen, wenn es um Beziehungen geht, müssen wir überlegen, wozu sind wir eigentlich geschaffen? Was ist der Grund? Also, wenn ich jetzt irgendetwas erfinde, auf den Markt bringe, dann hat es ja einen gewissen Zweck. Einen gewissen Dienst, der diese Erfindung bewirken sollte. Und der Mensch wurde erfunden in den ersten Seiten der Bibel. Und zwar sagt Gott, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechende Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde als Gott schuf er ihn als Mann und als Frau. Der erste Gedanke, den wir haben, ist better together, besser zusammen, weil wir füreinander geschaffen sind. Vielleicht mal den nächsten Gedanken. Gott sagt, lasset uns Menschen machen, also die Erfinder der Menschen. Es war nicht eine Person. Es waren mindestens zwei. Wir können davon ausgehen, dass der hebräische Text von drei Schöpfer spricht, von drei Personen spricht. Also drei Personen sagen, lasset uns Menschen machen, genauso wie wir es sind. Also wir wurden von einer Community, von einer Gemeinschaft geschaffen. Unser Dasein existiert dafür, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir ein Zueinander, Miteinander haben. Also die Idee, den Menschen zu schaffen, bedeutet, dass er kein Mensch sein kann, der alleine ist, sondern dass er in einem Rahmen von Menschen zusammengebracht wird. Der Schöpfer Vater, der Schöpfer Sohn und der Schöpfer Heiliger Geist haben den Menschen geschaffen und die sagen, die sollen so sein, wie wir sind. Deswegen ist jeder Mensch, der auf dieser Welt ist, hat eine tiefe Sehnsucht nach Verbindung, nach Gemeinschaft, nach Beziehung, weil wir als Beziehungscommunity geschaffen worden sind. Eine göttliche Community, die uns schafft, die sagt, wie wir sein sollen. Jeder Mensch, ob Christ oder nicht Christ, trägt in sich den Wunsch, etwas Bedeutsames zu machen, Bedeutsames zu erreichen. Vielen, vielen Dank. Wasserträger, kommen wir auch noch dazu. Vielen Dank hier dafür. Etwas Bedeutsames zu machen, das heißt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde, die sollen was machen, und zwar herrschen und sie sollen Gemeinschaft haben. Es gibt viele Studien, die aufzeigen, dass der Mensch kein Wesen ist, der alleine lebt, sondern dass der Mensch ein Wesen ist, der das Bedürfnis hat nach Bedeutung und Bedürfnis hat nach Gemeinschaft. Edward Hallowell, Dozent der Harvard Medical School, spricht einmal von dem Grundbedürfnis des Menschen nach der Gemeinschaft. Er verwendet den Begriff Verbindung, das Gefühl, Teil von einer Sache zu sein, ist größer in uns, als irgendetwas zu schaffen. Er sagt, wir brauchen persönliche Begegnung, wir brauchen Menschen, die uns sehen, kennen und dienen und für die wir mehr als eine Funktion nur erfüllen. Wir müssen uns mit dem Versprechen gegenseitiger Liebe, Loyalität aneinander binden. Das ist die Forschung, die dieser Mensch erlebt hat. Oder die weltweit längste, weltweit größte Forschung wurde betrieben in Harvard School von einem Mann, der heißt Robert Waldinger, der ist Psychiater und der hat eine Studie in 1990 Jahren begonnen und die geht bis heute. Und sie haben überlegt, was ist das Ziel des Menschen? Was ist das, was der Mensch in seinem Leben wirklich erreichen will, was ihn wirklich glücklich macht? Und die Forscher haben verschiedene Menschen ausgewählt. 472 Leute, die Forschung geht jetzt bis in die vierte Generation. Und die Ergebnisse dieser Forschung ist, dass, dass die Menschen am Ende des Lebens sagen, es ging ihnen nicht um Reichtum, es ging ihnen nicht um Ruhm oder um beruflichen Erfolg. Der stärkste Faktor für ein langfristiges Glück im Leben war sinnvolle menschliche Verbindung mit jemandem, den sie vertrauen und auf den sie sich verlassen können und der für sie da ist. Das ist das, was die Bibel in den ersten Seiten sagt. Wir brauchen einander. Wir können nicht alleine durchs Leben gehen. Das ist nicht möglich. Ich will mal provokant sein. Ich liebe es zu predigen. Ich liebe es, Menschen von vorne zu inspirieren. Aber wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selber, dann würde ich sagen, die schönsten Momente in meinem Leben, die prägendsten Momente in meinem Leben, auch in der Kirche, waren Momente mit Freunden, Gespräche mit Menschen, die mich gesehen haben, die mich wertgeschätzt haben. Waren persönliche Begegnungen. Situationen, wo mir Dinge klar geworden sind. Es war die Zeit mit engen Freunden. Wer mich kennt, der muss wissen, in einer Predigt muss das Wort Fußball vorkommen. Oder? Aus seelsorgerischen Gründen erzähle ich jetzt nicht von den FC Bayern-Spielern, sondern ich erzähle von den Nationalspielern. Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm. Ja. Ich finde es interessant, was sie gesagt haben am Ende ihrer Karriere. Wir haben beide gesagt gehabt, dass ihr Höhepunkt 2014 in Brasilien war, wo sie Weltmeister geworden sind. Da dachte ich, da war ich ja hier zu dem Zeitpunkt. Da wurden sie Weltmeister. Aber das, was beide gesagt haben, unabhängig voneinander, haben die gesagt, das Entscheidende war aber nicht der Sieg, sondern die Momente, die sie erlebt haben gemeinsam. Die Momente, die sie erlebt haben, wie sie Seite an Seite Fußball gespielt haben, Seite an Seite unterwegs waren, gemeinsam das Leben genossen haben, gemeinsam das erlebt haben. Und das Gleiche sagt auch der jetzige Bundestrainer, der sagt, es ist wichtig, dass wir zusammenfinden, gemeinsam unterwegs sind. Deswegen glaube ich nicht, dass am Ende deines Lebens, am Ende meines Lebens entscheidend ist, welche Titel wir erreicht haben, wie groß wir geworden sind, sondern es wird entscheidend sein, wer an unserer Seite war, für wen wir eine Bedeutung hatten. Es ist nicht entscheidend, wie Predigten ich gehalten habe. Es ist entscheidend, mit wem ich unterwegs war. Deswegen gibt es eine Wahrheit, die so wichtig ist. Wir können keine Gemeinschaft machen. Es ist nicht möglich. Gemeinschaft kann nur fließen. Gemeinschaft kann nur passieren. Ich kann mich zum Beispiel an einen Freund erinnern, der hieß Alex. Der kam mal irgendwann in der Jugend, da war ich 17 Jahre oder 18 Jahre alt. Der war einfach dort. Der kam und erzählte von seinem Leben. Und ich hatte ihn gar nicht auf dem Radar, aber es war einer meiner besten Freunde. Oder von einem Österreicher, der Tommy hieß. Dem sein Cousin war zu dem Zeitpunkt ein guter Freund von mir, aber der war noch besser drauf. Also habe ich den besucht in Wien und habe Spaß und Zeit gehabt. Und er hat mich davon bekehrt. Ich kann auch als Christ, als frommer Christ, tatsächlich Stephen Wonder hören. War das eine Befreiung für mich damals. Es sind viele Menschen, die einem geholfen haben, neu zu denken, umzudenken. Oder ich kann mich an Leute erinnern, an eine Zeit erinnern, da waren wir an der Hauptwache, in der B-Ebene, liebe Freunde, in der B-Ebene, und wir haben dort gepreacht. Völlig verrückte Zeit. Daran erinnere ich mich, wie wir eines Tages nach der Jugendstunde gesagt haben, oh, Gott will irgendwie durch uns etwas Neues bewirken, lass uns jetzt nochmal einen draufhauen und nach Sachsenhausen gehen. Das war mal nach der Jugendstunde, waren wir auf Sachsenhausen, haben da auf der Straße mit Jugendlichen gesungen und die haben gebrüllt. Und am Ende haben wir gedacht, eigentlich hat es nichts gebracht, aber es hat Spaß gemacht. Versteht ihr? Die Menschen, mit denen ihr gemeinsam Dinge macht, das ist entscheidend. Ich denke an viele Gespräche mit Freunden und Menschen, die mir geholfen haben, die für mich gebetet haben, Wünsche, Hoffnungen und Tränen mit mir geteilt haben, die gemeinsam mit mir gerungen und gekämpft haben. So hast du sicher auch Leute erlebt, du bist auch Leuten begegnet. Wir sind von einer göttlichen Community für ein Better Together geschaffen. Und es ist wichtig, dass wir das machen. Ich möchte aber noch eine Sache zu diesem Text sagen, dass er entscheidend ist. Es gibt eine Ebene des Miteinanders, wo Menschen miteinander unterwegs sind, ja? Eine horizontale Ebene, ne? Und es gibt eine vertikale Ebene, wo eben auch die Bibel sagt, dass Gott, dass wir füreinander geschaffen sind, nicht nur mit Menschen, sondern füreinander mit Gott. In Kolosser Kapitel 1 steht, der Sohn, der das Ebel des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene, es geht um Jesus Christus, der gesamten Schöpfung. Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Das ist auch der Beweis dafür, dass Jesus damals da war. Was im Himmel und auf der Erde war, das Sichtbare und das Unsichtbare. Der Herrscher, der alle Gewalt hat, durch ihn, das ganze Universum wurde durch ihn und für ihn geschaffen. Wir sind für, nicht nur füreinander geschaffen, sondern für unser Füreinander auch mit Gott. Wir sind dafür geschaffen, eine Beziehung mit Gott zu haben. Der Gedanke von uns ist, wir sind geschaffen, damit wir eine Beziehung mit Gott haben. Und das ist so entscheidend, dass wir das den Menschen sagen. Denn ich werde am dritten Punkt euch quälen, weil wir dann nur an einen Punkt kommen, der sehr entscheidend ist. Dafür brauchen wir Gott, aber auch für was anderes. Also, wir sind nicht nur dafür geschaffen, um miteinander unterwegs zu sein. Wir sind dafür geschaffen, Gott besser kennenzulernen, mit Gott unterwegs zu sein. Wir sind dafür geschaffen, dass wir durch andere Menschen das Reden Gottes hören in unserem Leben. Wir sind dafür geschaffen, dass wir einander ermutigen und sagen, einander ermahnen auch manchmal und sagen, hey, wie hat Gott in deinem Leben eigentlich, was hat Gott in deinem Leben vor? Es gibt viele, viele Freunde, die ich habe, aber ich merke oft, durch meine Freunde, durch andere Menschen lerne ich Gott besser kennen und schätzen und kann Gott besser zu mir reden. Es gibt ein afrikanisches Wort, das heißt, ich habe allein vieles klarer gesehen. Ich habe allein vieles klarer gesehen. Aber nichts davon stimmte. Erst dadurch, dass andere Leute in mein Leben gekommen sind, habe ich ein neues Gottesbild entwickelt oder ein neues Gottesbild gesehen. In Gemeinschaft teilen wir unsere Frömmigkeit, in Gemeinschaft leben wir geistlich miteinander, wachsen gemeinsam und erleben, wie wir einander unterstützen können und Gott besser verstehen können. Deswegen brauchen wir ein Together. Als nächsten Punkt, weil wir miteinander mehr erreichen. Und der Herr, also wir sind immer noch im Garten Eden, der Herr, Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, 1. Mose 2, Vers 18. Ich weiß, es geht hier um Mann und Frau, aber seien wir ehrlich, damals kamen auch keine anderen Leute, also gehen wir von dem Text aus. Es geht hier um Gemeinschaft, es geht darum, dass Menschen zueinander finden, dass Menschen sich einander ergänzen und dadurch mehr erreichen. Gott sah, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine sei. In England gibt es ein Ministerium extra für Menschen, die einsam sind, die alleine sind, weil das ein Problem unserer Gesellschaft ist. Together, Better Together bedeutet auch, dass wir nur, wenn wir zusammen sind, nur wenn wir unsere Unterschiedlichkeiten anerkennen, nur wenn wir unsere Unterschiedlichkeiten nicht nur anerkennen, sondern auch wertschätzen, meine Freunde, wertschätzen, nicht abschätzen. Auch nicht der Frau gegenüber, auch nicht theologisch. Gibt es in der Bibel nicht. Nur wenn wir einander wertschätzen, werden wir den Mehrwert entdecken, der in unserer Beziehung, in unserer Gemeinschaft ist. Dieses hebräische Wort heißt Kendako und da geht es darum, dass ein Miteinander, ein Gegenüber da ist. Es geht nicht einer ist über mir, einer ist unter mir. Es geht darum, miteinander gemeinsam unterwegs zu sein. Unterschiedlichkeiten, die ich habe, die Fähigkeit, das Potenzial, die Schönheit des anderen Menschen zu achten. Erst Aristoteles hat dieses negative Bild auf die Frau später reingebracht. Dieses geringschätzende Bild auf die Frau. Die Bibel kennt das eigentlich nicht. Die Bibel möchte, dass wir ein Gegenüber sind und dass wir das, was wir gegenüber haben, als Geschenk annehmen. Es geht nicht nur deswegen um Mann und Frau in unserer jetzigen Aussage. Es geht darum, um die Andersartigkeit des anderen Menschen, um die andere Persönlichkeit des anderen, um das, was der andere neue Blickwinkel, neue Richtung einbringt, das zu würdigen, das zu schätzen, das zu achten, sich darüber zu freuen als ein Geschenk Gottes. Nichts wurde beigetragen von irgendjemandem, nichts wurde zu Ende geführt von anderen Menschen, wenn sie nicht ein Team waren, wenn sie nicht zusammen unterwegs waren. Wenn du als Eigenbrötler unterwegs bist, da kommst du ja an irgendeinem Punkt, brauchst du Ergänzung, brauchst du eine Hilfe, brauchst du ein Gegenüber. Und Adam hatte diese Gegenüber bekommen. Und wenn wir in Kirche unterwegs sind, wenn wir Gemeinschaft haben, dann ist es wichtig, dass wir den anderen nicht als störend empfinden. Gerade, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Propheten hier, also Leute, die prophetisch veranlagt sind, die sehen immer Dinge, die keiner sehen will. Und dann müssen wir über Dinge reden, über die keiner reden soll. Und sie müssen sagen. Und dann sagen sie Gott, nee, nicht schon wieder. Und dann sagt doch, schon wieder. Ihr müsst die Propheten wertschätzen, Leute. Es ist manchmal unangenehm, wenn andere Leute irgendwas sagen, das nicht passt. Das ist jetzt kein prophetisches Wort, das ist jetzt nur spontan so. Ja? Aber ich glaube, dass das wichtig ist, wenn wir gemeinsam zusammen sind, dann können wir nur gemeinsam zusammen sein, wenn ich das andere, wie es ist, wie mir Gott diese Person gibt, auch wertschätze. Jeder hier in der Petrusgemeinde ist ein Geschenk Gottes an die Gemeinde, an euch. Jeder hat eine unterschiedliche Begabung. Jeder hat eine unterschiedliche Auffassung, eine unterschiedliche Sicht. Und das macht uns als Gemeinde besonders. Menschen brauchen ihren Platz in der Gemeinde, ihren Beitrag in der Gemeinde, ihren Beitrag in der Community, in der Gemeinschaft. Kennt ihr die Feuerwehrmentalität? Wir brauchen Mitarbeiter in der Kinderstunde? Oh ja, das brauchen wir wirklich. Ich habe als junger Mensch in der Kinderstunde machen müssen, weil die Mitarbeiter in der Kinderstunde gebraucht haben. Und dann wurde ich Altenpfleger, was eine Ironie. Es ist so entscheidend, dass das, was in der Gemeinde da ist, dass wir sagen, wen hat Gott uns gegeben und wie können wir das jetzt einsetzen für andere Leute. Ich kenne das manchmal auch in meinem Leben, dass ich einfach Leute einsetze irgendwo und versuche irgendwie, aber es ist frustrierend, wenn ein Mensch die Aufgabe oder die Leidenschaft oder die Passion, die Gott oder das Geschenk, was Gott euch gegeben hat, wenn er das nicht lebt, dann führt es zu Frust. Dann führt es dazu, dass die Leute keinen Beitrag, nicht ihren Beitrag leisten in der Kirche oder in der Gemeinde oder in der Community. Und deswegen ist es wichtig, so früh wie möglich das Gegenüber als Hilfe zu sehen, als Ergänzung zu sehen, als Ergänzung wertzuschätzen. Ich habe überlegt, ob ich es erzähle, aber ich mache es einfach. Wie ihr wisst, liebe ich es zu predigen. Ich mache das gerne. Ich erzähle wirklich gerne. Ich inspiriere prinzipiell gerne. Es macht mir einfach Spaß. Und bei uns in der Gemeinde war so, wenn du predigen willst, dann musst du 30 Jahre alt sein. Weil Jesus Christus war ja 30. Also wir waren nah am Wort, nah an der Bibel. Allerdings wurden die anderen, die 30 Jahre lang gepredigt haben, auch nicht nach 3 Jahren gekreuzigt, muss man auch sagen. Aber wusste nicht jeder. Okay? Das heißt, Paulus Birker, der Bock hat einfach zu reden, durfte erst ab 30 predigen. Das hat mich gestresst. Ich saß dann dort und habe mir das angehört. Und manche Leute haben wirklich, das darf man nicht sagen, nicht so schön gepredigt. Und du hast das Gefühl gehabt, ey Alter, das ist verschenkte Zeit gewesen gerade. Wie reden wir hier von einer Lektüre? Oder reden wir von einem lebendigen Wort Gottes, das in das Leben der Leute spricht? Das hat mich gestresst. Und irgendwann einmal kam ein Ältester aus der Gemeinde zu mir und hat gesagt, Paulus, deine Zeit wird noch kommen. Und ich weiß auch bis heute, was ich dem gesagt habe. Ich habe dem gesagt, pass mal auf. Wenn ihr sagt, wir wären nicht so weit und wir müssen noch was machen, dann müsst ihr die Leute fördern. Ihr müsst die Leute fördern. Dann könnt ihr fordern. Wenn du aber wartest darauf, dass junge Leute, die Bock haben, die was reisen wollen, und du sagst, nö, machen wir, dann werdet ihr irgendwann eine Zeit haben, wo ihr die Leute braucht und dann werden die Leute nicht mehr da sein. Genauso ist es passiert. Genauso ist es passiert. Und ich glaube, dass es wichtiger ist, einen Fehler darin zu machen, zu sagen, ich vertraue dir, ich investiere in dich, ich versuche den Wert, den Gott in dich hineingelegt hat, wertzuschätzen. Ich will dich sehen, bevor, und das ist die größte Wertschätzung, ich will dich sehen, bevor dich andere sehen. Ich will dich sehen, bevor du an dich glaubst. Ich sehe das Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat. Und jetzt vertraue ich dir. Und ich vertraue Gott, dass es irgendwie gut geht. Aber nichts auf der Welt ist entstanden ohne Fehler. Nichts auf der Welt. Fehler gibt es. Aber wenn mein Herz stimmt und wenn ich in Menschen investiere und wenn ich Menschen sage, du bist mir wichtig, dann glaube ich, dass Gott mitmacht. Ganz ehrlich, viele Leute aus dieser Kirche, viele junge Leute sind aus dieser Kirche weggegangen. Auch das habe ich jetzt nicht irgendwie, nicht, dass ihr es falsch versteht. Das lag mir nur so auf den Herzen. Schaut darauf, dass das, was Gott in euer Leben gegeben hat, dass das entfaltet wird. Dass die Menschen das tun können, ihren Beitrag leisten können für diese wunderbare Kirche. Als nächstes, ich will euch schon noch quälen, habe ich auch noch gesagt. Ne? Okay, gehen wir zum nächsten Thema. Ich möchte einen Satz sagen, der irgendwie widersprüchlich erscheint. Aber er ist mir wichtig. Der dritte Punkt, warum Better Together wichtig ist, weil wir einander enttäuschen. Also was ist passiert? Adam und Eva waren in dieser wunderbaren Eden, in diesem wunderbaren Eden, in diesem wunderbaren Ort. Sie waren nackt und sie haben sich nicht geschämt. Ihnen ging es wirklich gut, bis dann etwas Listiges in ihr Leben gekommen ist, eine Schlange, und sie verführte. Und dann griffen sie nach dieser Frucht. Wir glauben es nicht. Also manche denken, das wäre ein Apfel. Ich glaube, es ist Apple. sie griffen nach dieser verbotenen Frucht. Und dann plötzlich sahen sie einander ganz anders. Ja? Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Ja? Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Schnell verstecken. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Da ist der Bürgerbaum. Spaß. Sie versteckten sich. Plötzlich sahen sie etwas, was sie vorher nie wahrgenommen haben, weil sie was Falsches gemacht haben. Ich war vor vielen Jahren mal als Jugendpastor, ich habe ja angefangen ich war bei euch in der Kirche damals, in Frankfurt-Höchst. Und ich war so wütend und so sauer und habe gesagt, was muss passieren, dass diese Gemeinde nach vorne kommt? Und dann bin ich morgens von Sossenheim gelaufen und habe gedacht, Herr, schenk Erweckung, dass die Jugend ganz Frankfurt umhaut, ne? Und möglich kann ich dabei sein. Und während ich mich ereiferte und während ich gedacht habe, Mensch, jetzt müsste doch der Durchbruch kommen, las ich ein Buch, was mich getroffen hat. Und ich las folgendes Zitat, und das lesen wir als nächstes, und zwar den Bonhoeffer. Kennt ihr den Bonhoeffer, Gemeinsam leben? Das ist bitter, Leute, das ist bitter. Vielleicht mal das als nächstes. Bonhoeffer sagt, es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume, und das waren Träume, die ich hatte für die Kirche, alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Die große Enttäuschung über die anderen, über die Christen im Allgemeinen und wenn es gut geht, auch über sich selbst, muss uns überwältigen, sogar gewiss Gott uns zur Erkenntnis echter christlichen Gemeinschaft führen will. So, jetzt kommt's. Je bälder die Stunde, diese Stunde der Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Wer seinen Traum von christlicher Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, auch wenn seine persönliche Absicht noch so aufrichtig und ernsthaft und offenbereit sind. Ich hatte eine Absicht, ich hatte einen Traum. Wisst ihr, was mein Problem ist? Ich konnte die Kirche, wie sie da war, nicht annehmen. Versteht ihr, was ich meine? Denn die Kirche, sie ist und bleibt immer die Braut, die schöne Braut von Jesus. Aber sie ist auch schmutzig, sie hat auch Defizite und sie hat auch Macken. Und jeder, der in die Kirche kommt, wird eine Person sein, der noch größere Macke mitbringt. Deswegen kann es nicht sein, dass wir perfekt sind. Es ist nicht möglich. Es gibt diesen perfekten Traum nicht. Es gibt ihn nicht. Die Menschen sind Menschen, die Fehler machen, die Schürzen brauchen, die sich schämen, die scheitern. Und es ist wichtig, um echte christliche Gemeinschaft zu haben, dass ich das akzeptiere. Wenn ich das nicht akzeptiere, lebe ich in meinem Traum. Es ist aber nicht Gottes Traum. Also wenn du wirklich Teil von der Petrusgemeinde sein willst, wenn du wirklich besser together leben, dann musst du die Bereitschaft haben, dass andere Menschen bei euch in der Gemeinde Bullshit machen. Darf man das hier so sagen? Wenn nicht, dann habe ich Bullshit gemacht. Okay? Es gibt Menschen hier, die machen Fehler. Und weißt du, wer dieser Mensch auch ist? Du selbst machst auch Fehler. In dem Augenblick, wo ich bereit bin, das zu akzeptieren, tue ich das, was Jesus gemacht hat. Er liebt uns so, wie wir sind. Er nimmt uns in unserem Schmutz und in unseren Flecken an und stellt uns trotzdem schön dar. Und das ist der Punkt, an dem alles geprüft wird. Ist dein Glaube, den du hast an Jesus Christus, wirklich relevant in deinem Leben? Ist er entscheidend in deinem Leben? Dann wirst du merken, dass Gott mit der Botschaft von Jesus Christus, die die Kraft gegeben hat, mit der Kraft des Heiligen Geistes, die die Macht gegeben hat, trotzdem Feinde zu lieben. Trotzdem Menschen, die Fehler machen, anzunehmen. Denn Jesus macht nichts anderes als das. Jeden Tag mit dir, jeden Tag mit mir. Deswegen kann Gemeinschaft niemals funktionieren, wenn nicht Jesus in der Mitte unserer Gemeinschaft ist. Weil wir einander verletzen, weil wir einander wehtun, weil wir manchmal sogar auch nicht die Kraft haben, den anderen zu vergeben. Wir müssen lernen, das auszuhalten. Und wir müssen lernen zu sagen, dass wir mit den Enttäuschungen, mit den Verletzungen zu Jesus gehen. Und Jesus wird uns sagen wahrscheinlich, auch du hast mich enttäuscht, auch du wirst mich verletzen. Aber weißt du was? Ich halte an unserer Freundschaft fest. Ihr Lieben, ganz ehrlich, ich predige euch so an, vielleicht störe ich euch. Aber als ich heute Morgen die Predigt zu Ende geschrieben habe, das ist wieder ein Bekenntnis, ne? Sag ich zu meiner Frau, Nati, wir müssen uns mit Leuten treffen, die ich meide, weil sie meine Erfüllung und Erwartungen nicht erfüllt haben. Ich habe gesagt, Nati, das kann man nicht machen. Das geht nicht. Ich kann nicht hier predigen, ohne dass sie das tun. Ich möchte sagen, ich bin im gleichen Boot. Wir brauchen immer wieder diese Idee, dass Gott uns hilft. So, wir haben so die 30 Minuten rum. Ich glaube, ich höre mal lieber hier auf. Ich habe noch vier Räume, mit denen ich mit euch gehen will. Ich glaube, das passt nicht mehr, sorry. Ich würde euch diese Räume zukommen lassen. Kann ich das zukommen lassen? Weil das ist nochmal sehr wichtig als Gedanke. Diese vier Räume, da geht es darum, dass du nicht mit jedem die gleiche Beziehung haben kannst. Das ist nicht möglich. Es gibt vier verschiedene Räume und die würde ich euch schicken, zukommen lassen. Uwe? Ja? Na okay, gut. Gut, dann predige ich noch 15 Minuten. Wir nehmen ja alles mal Sünder. Also vier Räume. So, wenn du das jetzt hörst, dass du jedem vergeben musst, dass du mit jedem Beziehung hast, das ist doch anstrengend. Sei mal ehrlich, das ist doch anstrengend, oder? Wie soll man das machen? Das ist doch, wie soll das funktionieren? Und mir hat damals etwas geholfen, was mich befreit hat. Und ich möchte das mit euch teilen. Es ist von einem Mann, der heißt Joseph R. Myers. Und der hat von den vier verschiedenen Räumen, Gemeinschaftsräumen in unserem Leben geredet. Der erste Gemeinschaftsraum ist der öffentliche Gemeinschaftsraum. In dem öffentlichen Gemeinschaftsraum, wir sind in der Öffentlichkeit hier, ist zum Beispiel die Gemeinde. Der Abstand ist 3,60 Meter quasi, vom Abstand auch. Ne? So, und da lassen wir nicht jeden, da kann jeder kommen. Also zum Beispiel Fußball. Du warst jetzt gerade im Stadion, wo warst du? Du warst im Stadion, ne? Der freut sich über die 6-0. Also einmal Applaus. Nein, Gott, dann lassen wir das. Hör auf. Also, Fußballstadion oder jetzt auch der Gottesdienst oder auch gestern, was ihr gemacht habt, dass ihr öffentlich gesagt habt, kommt alle hierher, wir feiern mit den Flüchtlingen. Das ist ein öffentlicher Raum. Das ist ein Raum quasi, wo wir sein können, ohne unser Innerstes, über uns Innerstes reden zu müssen. Hier schafft man einfach nur eine Begegnung. In diesem öffentlichen Raum passieren Begegnungen, passieren Verbundenheiten, passieren Dynamiken, passieren Begeisterung, aber ohne, dass wir unbedingt Best Buddies sein müssen, ohne, dass wir alles aus unserem Leben erzählen müssen und ohne, dass wir sagen müssen, pass mal auf, ich muss jetzt mal bekennen, ich habe gestern, lass mal. Das ist wichtig zu wissen, dass es verschiedene Räume gibt. Ja? So, das ist der öffentliche Raum und diesen öffentlichen Raum müssen wir als Kirche bewerben. Muss man arbeiten daran, dass die Leute kommen, dass es Begegnungsmöglichkeiten gibt. Ich finde es super, dass ihr dieses Herzstück gemacht habt. Wo war das? Das Herzstück, wer ist dafür verantwortlich gewesen? Herzstück? Hieß es nicht? Also vielen Dank dafür, Herzstück. Ne? So. Gott segne dich dafür. Das ist ein öffentlicher Raum, weil man Leute quasi, ich hätte nicht gedacht, du kommst hier im Gottesdienst und bist dann sofort angesprochen. So, ne? Oder dein Name wird erwähnt. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Mario, Gott segne dich, Mario. So, jetzt haben wir was Frommes losgelassen. Also, dieser öffentliche Raum ist super, weil ihr seid in der Öffentlichkeit und die Leute lernen euch kennen. Da können ganz viele Leute rein. Das ist super. Aber jetzt gibt es noch einen zweiten Raum. Der zweite Raum ist der soziale Raum. Das ist der Raum, vielleicht als nächstes, das ist der soziale Raum. Da ist der Abstand noch ein bisschen kleiner, 21 bis 360. Da geht es darum, dass man sagt, okay, das sind schon Leute, die lasse ich noch mehr rein in meinem Leben. Das sind Leute mit könnten Nachbarn sein, das könnte jemand sein, mit dem ich quasi persönlich im Hauskreis bin, vielleicht auch jemand, mit dem wir gemeinsam ein Hobby haben. Das ist ein kleiner Raum, da kann nicht jeder rein. Das ist wichtig, den müsst ihr euch bewahren. Ihr könnt nicht alle aus dem öffentlichen Raum in den kleinen Raum reinlassen. Hier entstehen Dinge wie Persönlichkeiten, wo man gemeinsam kommt und wachsen in der Persönlichkeit, so ja. Da könnte ich zum Beispiel, da habe ich gedacht, das könnte durchaus sein bei Jesus. Was war das bei Jesus? Was würdet ihr sagen? Die Jünger. Ja, habe ich auch gedacht, die Jünger, ne? Die 12 Jünger, könnte man sagen, ne? Vielleicht auch die 70 Jünger, weiß man nicht, aber Israel auf jeden Fall nicht in diesem Raum drin, ne? Ganz Israel. Also, dieser Raum, den sollte auch jeder haben können, dürfen. Ich weiß nicht, ob du in einem Hauskreis bist oder in einer Gemeinschaft oder Community, wo ihr das machen könnt. Bei uns war das zum Beispiel die Jugendarbeit oder Jugendgruppe. Dies war mal so ein kleinerer Raum, wo man wirklich auch gemeinsam gestruggelt hat, wo man weitergekommen ist, wo man persönliche Sachen erzählt hat. So, und jetzt gibt es aber noch einen vierten Raum. Dritten Raum, ja. Ich wollte die Zeit einhalten. Also dritten Raum. Der dritte Raum ist der persönliche Raum. Und du kannst auch da nicht einfach eindringen. Leute, die im Jugendhauskreis sind, können da nicht einfach rein. Hier bist du, hier dürfen nur wenig Leute rein. Und hier passieren die wirklichen Begegnungen, die wirklichen Gemeinschaften. Hier werden emotionale Gefühle werden hier geteilt. Zeit wird freigegeben quasi. Ich kann mich nicht mit allen Leuten treffen. Hier werden Beziehungen sehr, sehr tief. Und der Raum, der sollte sehr, sehr beschränkt sein. Da muss nicht jeder rein. So. Und wir haben dieser Raum ist auch ein Raum, wo man eine gemeinsame Geschichte hat, eine gemeinsame Verbindung hat. Dieser Raum ist auch ein Raum, wo man über persönliche Gedanken, Gefühle spricht und über Erfahrungen spricht. Ich finde es manchmal sehr, sehr peinlich, wenn du irgendwo bist und jemand erzählt dir alles aus seinem Leben. Und ich denke, meine Güte. Ja, es hört sich irgendwie cool an, was Gott gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob das für alle gerade dran war. Versteht ihr, was ich meine? Hier der persönliche Raum, das sind echt gute, enge Freunde. Und das sollten nur sehr, sehr wenige Leute drin sein. Hier fühlst du dich wirklich wohl. Hier kannst du über deine Schwächen und dein Versagen sprechen. Und hier sind die Menschen sehr nah und sehr vertraut. Aber es ist noch nicht intim. Hier kannst du mit Menschen sehr, sehr viel Beziehung pflegen sozusagen. Und dann gibt es noch einen letzten Raum. Das ist der intime Raum. Oh, der intime Raum. Hier begegnen sich, hier ist man wirklich offen. Hier steht sogar nackt. Also wirklich transparent, sagen wir so. Meine tiefsten Gedanken, Gefühle, Ängste, Verletzungen teile ich. Und ich bin wirklich, ich schäme mich nicht dafür. Hier kommen wir in Garten Eden, wovon wir geredet haben, bevor der Fall war. Ich kann über alles reden, ohne ein Schamgefühl zu empfinden. Weil ich hier weiß, dass ich komplett angenommen bin. Schäme mich nicht, weil es ein sicherer Raum ist. Und hier sollten nur 2 oder 3 Personen deines Lebens sein. Dieser Raum ist sehr zu beschützen und er darf auch nicht leicht zu betreten sein. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir über Beziehungen gemeinsam together sprechen, ich weiß nicht, da brauchst du keine Angst haben, wir müssen nicht mit allen unterwegs sein. So in der Intimität, wie wir das vielleicht besprochen haben. Aber ihr braucht Freunde für euer Leben. Ihr braucht Menschen, mit denen ihr über alles reden könnt. Und ihr müsst diesen Raum schützen. Und schützen bedeutet nicht, dass andere Leute nicht reinkommen, sondern dass ihr auch euch Zeit für diese Räume nimmt. Weil die opfert man am meisten. Und trotzdem braucht ihr auch andere Räume in eurem Leben. Haus, Kreis, Gemeinschaft, größere Räume und auch nur Öffentlichkeitsraum. Von daher, diese Gemeinschaftsräume, die haben mich befreit, gerade als Pastor, weil jeder irgendwas von dir möchte. Die sagen dann, Paulus ist mein Freund. Ich sage, ja, eigentlich habe ich das anders verstanden. Vielleicht, Uwe, kennst du das? Du weiß nicht genau, mit wem du irgendwie viel Zeit hast. Genau. Ich möchte euch von diesem intimen Raum erzählen. Da steht tatsächlich, der Meier sagt tatsächlich, dass es der Raum ist, wo du nackt bist. Und der Moment, also keine Sorge, wo ich mein Mantel ablege, mehr auch nicht, ist die Erinnerung daran, dass einmal einer für dich seinen Mantel abgelegt hat. Und wisst ihr, da steht vielleicht so nebenbei in der Bibel, aber steht tatsächlich drin, dass Jesus nackt am Kreuz hing. Für dein Versagen, für deine Schuld, dafür, dass du nicht connected mit Gott warst, dafür, dass du nicht together mit Gott warst, ist er auf diese Welt gekommen. Und ich möchte dir zusprechen, egal, was du gemacht hast, egal, wer du bist, egal, wie viel Schmutz und Sünde du hast, never, never wird Gott dich aufgeben. Du kannst ehrlich vor ihm sein, weil er all deine Schuld getragen hat. Er ist an deiner Seite. Jesus hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Er ist ein bester Freund, der sein Leben für dich gegeben hat. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir verstehen, dass die wichtigste Beziehung ist im Leben. Beziehung zu dem, der für mich gestorben ist, der für mich seine Macht abgelegt hat. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen.